DW Menschen und Märkte.
Endlich wieder kuscheln. EU und USA gehen bei Zollstreitigkeiten aufeinander zu. Dauerhaft in der Pandemie. Corona-Schock in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und beim Tempo voraus, wie der Ausbau der Windkraft in den USA voranschreitet. Das und mehr sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist in Europa unterwegs. Am Wochenende beim G7-Gipfel in England. Gestern im NATO-Hauptquartier in Brüssel und heute traf er sich mit Vertretern der Europäischen Union. Und wie schon in den letzten Tagen geht es Biden vor allem um die Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen. Dazu passte auch die Nachricht, dass die EU und die USA ihren Handelsstreit über staatliche Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing erstmal auf Eis legen. Matthias Reiche über Bidens neuen Kuschelkurs.
Nach den schwierigen Jahren unter Joe Bidens Vorgänger wollte man vor allem eine neue Einigkeit zelebrieren und den EU-Spitzenpolitikern tat sichtlich wohl, dass der Präsident erklärte, dass Europa eine unglaublich starke und lebendige Einheit sei und der natürliche Partner der Vereinigten Staaten. Allerdings standen auf der Tagesordnung auch einige nicht leicht zu lösende Streitpunkte, darunter die in den vergangenen Jahren gegenseitig verhängten Strafzölle. Außerdem wird seit Jahren diskutiert, wie viele staatliche Subventionen die USA und die EU für ihre Flugzeugbauer Boeing und Airbus ausgeben dürfen. Jetzt haben sich beide Seiten offensichtlich auf eine Art längeren Waffenstillstand geeinigt und verlängerten die bis zum 11. Juli vereinbarte Friedensfrist um 5 Jahre bis 2026. Enttäuscht wurden allerdings die Hoffnungen, dass der Gast aus Washington zusagt, die Strafzölle von 25% auf europäische Stahlexporte in die USA bis zum 1. Dezember aufzuheben. Europa hat da seinerseits bereits einseitige Zugeständnisse gemacht und Zölle zurückgenommen. Joe Biden will sich für eine Entscheidung aber offensichtlich mehr Zeit lassen. Am späten Nachmittag wird der US-Präsident nach Genf weiterreisen, wo er am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen soll.
Matthias Reiche berichtete. Deutschland fast 30%, USA fast 50%, Israel beinahe 60%. Die Rede ist von Menschen, die bereits vollständig geimpft sind. Anders liest sich das in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ecuador knapp 6%, genauso in Laos und in Ghana sind es gerade mal etwas über 1% der Menschen. Während in Industrieländern die Normalität wieder zurückkehrt, sind Impfstoffe in ärmeren Weltregionen noch Mangelware. Wir sprechen nun darüber, was das wirtschaftlich bedeutet. Nimmt die Spaltung zwischen Arm und Reich weiter zu? Davor hat zumindest die Weltbank zuletzt gewarnt. In der Leitung ist Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Sie arbeiten zu den Themen Konjunktur und globale Ungleichgewichte. Was denken Sie, wird die Pandemie den Graben zwischen Arm und Reich weiter vertiefen?
Ja, zumindest hat sie die Aufholprozesse, die wir in den vergangenen 10, 20 Jahren gesehen haben, doch zurückgeworfen. Wir haben gesehen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen in den Schwellenländern, in den Entwicklungsländern sehr stark waren und wir befürchten, dass diese Länder länger brauchen werden, um wieder an den alten Wachstumspfad anzuschließen, als dies in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wahrscheinlich möglich sein wird.
Die Weltbank geht ja von einem Wachstum von weltweit 5,6% in diesem Jahr auf, also ein kräftiger Aufschwung. Aber Hauptantreiber werden wohl die Industrieländer sein, die bereits einen Teil ihrer Bevölkerung geimpft haben, oder?
Das ist vielleicht nur zum Teil richtig. Wir sehen auch in den Schwellenländern sehr hohe Wachstumsraten. Allerdings sind die eben halt auch sehr stark im vergangenen Jahr eingebrochen. Und der Anteil der Produktion, der wiederkommt, ist zum Teil noch geringer als in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Aber selbst so ein Land wie Indien, wo es jetzt doch im Frühjahr wieder einen Rückschlag gegeben hat, ist eine zweistellige Wachstumsrate in diesem Jahr möglich. Außerdem ist die Dynamik in der Weltwirtschaft gegenwärtig vielleicht noch sogar noch ein bisschen höher insgesamt, als Sie gerade genannt hatten. Die Prognosen des IWF zum Beispiel liegen noch etwas höher. Und wenn wir jetzt unsere allerneueste Prognose, die wir gerade vorbereiten, anschauen, dann sind es eher 6,5% Wachstum als 5,5%.
Welche anderen Faktoren könnten denn noch dafür sorgen, dass sich diese konjunkturellen Gräben jetzt durch die Pandemie vertiefen?
Was wir sehen ist, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer noch stärker als die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Probleme haben, ihre junge Bevölkerung auszubilden, dass dort wohl erhebliche Verluste zu erwarten sind, dass es viele gibt, die aus der Schule ausgestiegen sind, die ein oder zwei Jahre jetzt kaum Schulbildung bekommen haben, weil eben auch die Infrastruktur nicht so ist, wie sie bei uns gewesen ist, um wenigstens einigermaßen noch das Schulwesen aufrechtzuerhalten. Und das kann eben auch über einen längeren Zeitraum dann die Einkommensmöglichkeiten dieser Länder verringern. Das ist ein wichtiger Punkt. Und auch sozial problematisch ist der Gender-Aspekt, dass eben auch in dieser Krise die Frauen wieder überproportional belastet wurden und Prozesse, die eben eine größere Teilhabe der Frauen am Wirtschaftsleben in den vergangenen Jahren mit sich gebracht haben, einen Rückschlag erhalten haben.
Deutschland und die anderen G7-Staaten haben ja am Wochenende beschlossen, dass sie ungefähr 1 Milliarde Impfdosen bereitstellen wollen für die Entwicklungsländer. Die WHO hat das schon als zu wenig kritisiert. Was glauben Sie denn, reicht das und was müssten die wohlhabenden Länder eigentlich noch tun, um die Wirtschaft in den ärmeren Regionen nicht komplett den Folgen der Pandemie zu überlassen?
Es sind ja einige Initiativen im Gange, die wohl auch weitergeführt werden. Schuldenerlasse für die allerärmsten Länder, Schuldenstreckungen für Länder, die in Finanzprobleme geraten sind oder geraten könnten. Das muss weitergezogen werden. Hilfreich kann natürlich auch sein, diese Initiative, die jetzt auf dem G7-Gipfel beschlossen wurde, dass man durchaus im eigenen politischen Interesse, aber dann doch mit dem Resultat Mittel für Infrastrukturinvestitionen gerade in Entwicklungsländern, gerade in Afrika bereitzustellen von Seiten des Clubs der reichen Länder, das kann helfen. Und an der gesundheitspolitischen Front ist es natürlich zentral wichtig, auch wieder durchaus im eigenen Interesse, dass die Verbreitung des Virus auch in den armen Ländern eingedämmt wird. Und dazu ist dann letztendlich auch eine höhere Anzahl von Impfdosen notwendig. Das ist auch vom finanziellen Aufwand her vertretbar, die Kosten, die damit verbunden sind, wenn wir eine Rückkehr der Pandemie aus Ländern, in denen eben nichts gemacht werden kann, auf der Impfseite bekommen. Die Kosten, die sind dann im Zweifel noch deutlich höher.
Klaus-Jürgen Gern war das vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
In Deutschland stammt mittlerweile mehr als ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien. Der große Treiber der Erneuerbaren ist die Windkraft. Fast die Hälfte der produzierten Energie stammt aus Windrädern. Doch so richtig weitergehen will es beim Ausbau nicht. Groß sind die Vorbehalte vieler Menschen und zu lange ziehen sich Genehmigungsverfahren hin. Anders ist die Situation in den USA. Dort ist die Windenergie ein zentrales Element von Joe Bidens Klimapolitik. Und die Windenergiebranche steht gerade erst am Anfang. Arthur Landwehr.
Die USA holen auf. Noch nie wurden so viele Windenergieanlagen installiert wie 2020, nämlich für fast 17.000 Megawatt. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Zeitraum 1.500 Megawatt. Aber die USA haben, wie gesagt, noch aufzuholen. Nur noch die EU als Ganzes und China liegen jetzt vor ihnen. Über 8% des Stroms kommt aus Wind, inzwischen mehr als aus Wasserkraft.
The same wind that used to pump water for cattle is now turning giant wind turbines to power cities and homes.
Derselbe Wind, der früher das Wasser für Rinder aus der Erde pumpte, dreht jetzt die Turbinen für Strom, heißt es in einem Werbespot des Energieministeriums. Darin knüpft man bewusst an alte ländliche Traditionen an. Überraschend, der große Schub kam während der Regierungszeit von Donald Trump, der ja gerade gegen erneuerbare Energien wetterte, dessen Förderung Kohle, Öl und Gas galt. Aber mit Windenergie lässt sich vor allem in den Flächenstaaten viel Geld verdienen, das die Farmer und Rancher gern mitnehmen.
This 30 gigawatt offshore wind goal demonstrates what I call clean energy patriotism.
Unsere Verpflichtung zu 30 Gigawatt aus Offshore-Windparks nenne ich saubere Energiepatriotismus. Die neue Energieministerin Jennifer Granholm bei der Präsentation des Joe-Biden-Plans für riesige Windparks vor den Küsten, zum Teil auf schwimmenden Plattformen.
You can look at the Biden administration's commitment on clean energy as a blueprint for a better future for Americans.
Diese Verpflichtung der Biden-Regierung zu sauberer Energie kann man als Blaupause für eine bessere Zukunft aller Amerikaner sehen, so Bill Corcoran vom Sierra Club, einer der großen Naturschutzorganisationen in den USA. Am schnellsten wachsen Türme mit Windturbinen in Texas aus dem Boden, zum Teil in denselben windigen Halbwüsten, aus deren Böden bisher Öl gefördert wurde. Als im vergangenen Winter wegen plötzlicher Kälte dem Bundesstaat der Strom ausging, versuchten konservative Politiker dies auf die Windenergie zu schieben. Schnell aber wurde klar, dass es die klassischen Energiekonzerne waren, die ihre Gasleitungen nicht kältetauglich gemacht hatten. Das Thema ist hochpolitisch und mit viel Angst besetzt.
People are scared that they're going to lose their jobs and that Hazen and Beulah will become ghost towns.
Die Leute haben Angst, dass sie ihre Jobs verlieren und dass Städte wie Beulah Geisterstädte werden, so Anna Novak aus North Dakota. Dort steht ein längst unrentabel gewordenes Kohlekraftwerk zum Verkauf, das keiner haben will. Schließt man es, macht auch die Mine nebenan dicht und die Jobs verschwinden. Was sich anbietet und auf dem Plan steht, ein großer Windpark drumherum und die Stromleitungen des Kraftwerks für den Transport des Stroms nutzen. Das wollen die Kohlebefürworter aber verhindern. Ihr Anwalt, Led Arrington.
Without a transmission line. There's no value in the plant.
Ohne die Stromleitung hat das Kraftwerk keinen Wert mehr. Für die Biden-Regierung ist der massive Ausbau der Windenergie ein zentrales Element der Klimaschutzpolitik. Deshalb ist der neue Präsident auch wild entschlossen, sie gegen Widerstände durchzusetzen. Und davon gibt es genug. Von der Navy, die aus militärischen Gründen keine Offshore-Parks will, über die Sorge vor Lärmbelästigung, bis zu Naturschützern, die seltene Vögel bedroht sehen.
Arthur Landwehr berichtete über den Ausbau der Windenergie in den USA. Beim Thema Umweltschutz heißt das selbsterklärte Ziel in Deutschland derzeit CO2-Neutralität bis 2045. Wie man den Ausstoß von CO2 reduzieren kann, das hat die ehemalige Industriestadt Bottrop im Rahmen eines Projekts mit dem Namen Innovation City ausprobiert. Mit Erfolg, denn in 10 Jahren konnte Bottrop seinen Ausstoß halbieren. Dennis Friese berichtet.
Ziel erreicht. Bottrop ist von der Kohlestadt zur Klimastadt geworden, sagt Burkhard Drescher, der Geschäftsführer des Projektbüros Innovation City. Innerhalb von 10 Jahren sei es gelungen, den CO2-Ausstoß zu halbieren. Im Stadtkern mit 70.000 Einwohnern sind 3.700 Wohnhäuser energetisch modernisiert.
Eine neue Heizung spart Energiekosten, neue Fenster sparen Energiekosten. Wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, produziert man den Strom für 6 Cent und nicht für 30 Cent von den Stadtwerken. Und so kann man im Grunde genommen wirklich die Geldbörse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger und Hausbesitzer hervorragend über Klimaschutz entlasten.
Volker Heeg wohnt in Bottrop und er macht genau diese Erfahrung schon mit einer kleinen Veränderung in seinem Einfamilienhaus. Nach einer kostenlosen Wärmeprüfung durch Innovation City hat er eine neue Haustür einbauen lassen.
Dort ging sehr viel Wärme verloren, das konnte man sehr deutlich sehen. Und daraufhin konnten wir einen Antrag stellen. Wir haben Zuschüsse bekommen, dass wir diese Tür austauschen konnten. Und das war sehr effektiv. Hier auch einmal Einsparung durch Wärme, aber auch finanzielle Einsparung bei Heizkosten natürlich.
Im Bereich Industrie und Gewerbe ist der Ausstoß der Treibhausgase CO2 laut Innovation City sogar um 56% reduziert worden. Ein großes Projekt war der Umbau einer Kläranlage, die mittlerweile sogar Strom erzeugt. überzeugt. Aber auch in kleineren Unternehmen hat Innovation City mitgewirkt, wie zum Beispiel in der Schlosserei von Ralf Warkotsch. Er arbeitet in seinem Betrieb Technobox, mittlerweile CO2-neutral. Generell bezieht er Ökostrom.
Und wir erzeugen unseren Strom auf dem Dach über unsere Photovoltaikanlage und können Spitzenzeiten mit gespeichertem Strom über unsere Redox-Flow-Batterie beziehen. Und das ist ein guter Energiemix.
Für alle Maßnahmen sind in Bottrop rund 730 Millionen Euro investiert worden, davon über 200 Millionen Euro Fördergelder von Stadt, Land und Bund. Mit dem Geld seien auch Arbeitsplätze geschaffen und erhalten worden. Innovation City zeige, dass Klimaschutz auch Produktion und Beschäftigung antreibe, so das Ruhrforschungsinstitut für Innovation und Strukturpolitik. Was die CO2-Bilanz anbelangt, fehlt allerdings ein Bereich, der Verkehr. Da Bottrop von Autobahnen und großen Straßen umgeben ist, könne man darauf nur schwer Einfluss nehmen. Für Sven Hermens von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Bottrop ein Manko. Aber Innovation City sei generell eine gute Sache.
Wir würden uns wünschen, dass schneller einfach mehr Maßnahmen umgesetzt werden. Und auch was den Verkehrssektor angeht, die eigentlich zweite große Säule, ist noch viel Nachholbedarf. Auch wenn es in andere Städte ausgerollt wird, dass da mehr ein Fokus drauf gelegt wird, weil die Verkehrswende ist für uns wirklich eins der wichtigsten Anliegen.
Innovation City ist bereits in anderen Städten vertreten. 15 Projektbüros gibt es mittlerweile im Ruhrgebiet, außerhalb von NRW auch in Osnabrück. Und die Stadt Berlin lässt sich vom Projektbüro Innovation City beraten.
Ein Beitrag von Dennis Friese. Und damit endet der Podcast von heute. Die Technik hatte Gerd Georgi. Ich bin Nicolas Martin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.